Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zu heutigen Abend, zu dieser Bibelstunde, Gebetsgemeinschaft. Und bevor wir uns zum Wort Gottes wenden, möchte ich gerne beten. Lasst uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Durch Jesus Christus sind wir erlöst, erkauft und von Sünde befreit. Und du bist unser Freund, du bist unser Retter, du bist unser Heiland. Und heute wollen wir aus deinen Worten lesen. Wir sind mit dieser Absicht hierher gekommen. Wir danken, dass es möglich ist, dein Wort zu lesen. Und heute stehen wir vor dir als leere Gefäße und wir wünschen, dass du uns füllst. Durch den Heiligen Geist zu uns heute sprichst, dass wir dein Wort, was heute weitergesagt wird, könnte zu deiner Ehre geschehen. Zur Erbauung unseres Glaubens, zum Wachstum, zum Vorankommen, um deine glaubwürdige Zeuge zu sein, einfach um stark zu sein in dir. Du siehst doch meine Schwachheit und ich bitte dich, dass du einfach durch den Heiligen Geist die nötige Kraft schenkst, auch dein Wort so weiterzugeben, dass es uns verständlich wird, dass es uns wertvoll und teuer wird und dass wir dieses Wort beherzigen und auch danach leben. Bitte, dass du alle Störende Ferne behältst. Wir vertrauen auf dich und wir danken für alles. Amen. Ja, wir nehmen wieder Platz. Wie es schon Sonntag angekündigt wurde, ist ja Psalm 39 an der Reihe und ich auch. Und ich habe schon länger mich mit diesem Psalm beschäftigt und ich habe einige Übersetzungen gelesen und wo ich dann auch die Kommentare bekommen habe, da hat Viktor Becker mir geholfen, noch zu anderen Schriften zu kommen, zu gelangen, wurde es mir auf einmal bewusst, wie wenig doch man schöpfen kann. Wie begrenzt man ist, um wirklich die Wahrheiten aus dem Wort Gottes zu nehmen. Und die anderen Ausleger, die gehen wirklich ins Detail hinein, ja, in das Feine. Das werde ich nicht tun können. Aber dennoch wollen wir einfach diesen Psalm uns anschauen und einige Gedanken weitergeben oder mitnehmen, die auch für uns heute wichtig sind. Ich habe hier zwei Übersetzungen. Einmal die Luther 2009, etwas neuere Übersetzung oder verständlicher, würde ich sagen. Aber ich habe auch eine Menge Übersetzung. Das ist eine Übersetzung, die nicht so läufig ist, aber mir gefällt sie sehr. Und ich lese da auch. Und so werde ich erstmal aus Menge lesen. Psalm 39, dem Musikmeister Judutun, ein Psalm von David. Es ist eine Person, und in anderer Übersetzung heißt das, es ist einer der Vorsänger in den Tempel, der die Choräle anleiten soll, ja, und der sozusagen ein Vorgänger ist, ja, und somit auch andere mitnimmt und in den Lobpreis zu Gottes Ehre. Und so ist dieser Psalmsänger, würde ich sagen, ja, oder auch Vorsänger, Judutun, und für ihn ist dieser Psalm geschrieben. Ich weiß nicht, kein Name mehr, ja, aber es ist, so wie ich das hier rausfinde, auch eine bestimmte Gruppe der Menschen gemeint. Und so wie der Psalmist sich hier sieht, glaube ich, werden wir uns auch manchmal selber finden. Es ist ein Psalm, der Luther sagt, es ist Trost und menschliche Vergänglichkeit, Überschrift über das Ganze. Menge übersetzt es ein bisschen anders und sagt, es ist Klage und Bitte eines schwer Angefochtenen. Angefochten, ich nehme an, es ist für viele verständlich, jemand, der etwas, es wird immer an ihm geknappt oder geklackt an ihm, ja, immer von allen Seiten kommt etwas dran und will ihn niederschlagen oder vielleicht runtersetzen und einfach, er wird von etwas geplagt. Und so schreibt der Psalmist David diesen Psalm. Ich dachte, achten will ich auf meine Wege oder mein Verhalten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange noch der Frevler oder ein Gottloser vor mir steht. So warte ich denn stumm, ganz stumm, mit Gewalt schweigsam. Doch es wühlte mein Schmerz noch wilder. Das Herz ward mir heiß in der Brust. Ob meine Grübeln brannte ein Feuer in mir. Da ließ ich meinen Zungen freien Lauf. Herr, lass mein Ende mich wissen und welches oder wie klein das Maß meiner Tage ist. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Ach, spannend lang hast du mir die Tage gemacht. Und meines Lebens Dauer ist wie nix vor dir. Ja, nur als ein Hauch steht jeglicher Mensch da. Fürwahr, nur als Schattenbild wandelt der Mensch einher. Nur um ein Nix wird so viel Lärm gemacht. Man häuft auf und weiß nicht, wer es einheimst. Nun und nun, Herr, o Allherr, wes soll ich harren? Meine Hoffnung geht auf dich allein. Errette mich von allen meinen Sünden. Zum Spott der Toren lass mich nicht werden. Ich schweige, tu meinen Mund nicht auf, denn du hast so gefügt. Nimm deine Plage weg von mir, unter dem Druck deiner Hände erlieg ich. Züchtigst du einen Menschen mit Strafen um der Sünde willen, so lässt du seine Schönheit vergehen wie die Motte, wie Mottenfraß. Ach, nur ein Hauch ist jeglicher Mensch. Höre, o Herr, mein Gebet und vernehm mein Schreien. Bleib nicht stumm bei oder zu meinen Tränen, denn ein Gast nur bin ich hier bei dir. Ein Beisatz, Schützling, wie alle meine Väter. Blick weg von mir, dass mein Antlitz sich wieder erheitert, bevor ich dahin fahre und nicht mehr bin. Ein Psalm voller Klagen. Ich würde sagen, so ein Herzensschrei, der vielleicht gar nicht so zu hören war bei den anderen, aber was in diesem Psalmisten im Herzen vorging. Und so habe ich diesen Psalm in zwei Teilen geteilt eigentlich. Einmal, das ist das Gespräch oder die Gedanken, die dieser Psalmist führt und so im Verborgenen, ja. Und das Zweite ist, das ist ein Gebet, ab Vers 5 bis 14. Und sein Gebet habe ich dann nochmal in drei Teile geteilt. Einmal Anerkennung der eigenen Vergänglichkeit von 5 bis 8. Die Souveränität Gottes über das Leben, 9 bis 12. Und bewusste Abhängigkeit von Gottes Gnade, 13, 14. Wir wollen uns erstmal zum ersten Teil, das ist ja die ersten vier Verse, wenden und schauen, was hier Psalmist so beschäftigt, womit er einfach nicht, wovon er nicht frei wird und was er dann so in sich rumträgt. Wir lesen, ich dachte, achten will ich auf meine Wege oder mein Verhalten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinem Mund einen Zaum anlegen, solange noch der Frevler oder der Gottlose vor mir steht. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht mit meiner Zunge sündige. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange ich den Gottlosen vor mir stehen muss. Ich bin verstummt und still. Dieser Vers 2. Und hier finden wir, dass der Psalmist etwas Besonderes an sich entdeckt hat, was für ihn zum Verhängnis wird. Er sagt, ich muss Acht geben auf meine Wege, wie ich mich verhalten, ja. Und man hat ja bestimmte viele Begegnungen gehabt mit anderen Menschen und sagte, und ich will meinen Mund in Zaum halten. Einige meinen Ausleger, das ist ja nicht nur so, die Zunge zu verstecken oder vielleicht einen Maulkorb auf das Gesicht zu stecken, wie es bei den Hunden gemacht wird. Nein, sagt er, vielmehr einfach zum Schweigen bringen. Das war die Absicht. Und es scheint so, es geht hier in diesen ersten zwei Versen ja das Verhältnis oder dass er steht vor einem Gottlosen und er will aufpassen, um das Richtige zu sagen, das nicht zu sündigen. Ja? Wenn wir dann aber Vers 3 und noch Vers 11 lesen, so finden wir heraus, dass im Inneren dieses Psalmistes etwas aufgewühlt ist. Da ist Schmerz, er spricht auch von Sünde und dieser Schmerz, der wühlte in mir, ist wie wild in mir geworden. Ja? Ein wildes Tier zu zähmen ist ja nicht einfach. Und so sagt er, so geht es mir in meinem Inneren. Und so sieht er sich als ein Mensch, der imstande ist, auch mit seiner Zunge zu sündigen und besonders in Bezug auf dem, wo er vor einem Gottlosen oder Nicht-Christen steht. Ich weiß nicht, ob wir mal über unsere Zunge unzufrieden waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ziemlich oft. Ziemlich oft. Und ich weiß, eine Sache habe ich mal ausgesprochen, noch als Jüngere, ja, und ich konnte die Sache nicht mehr in Ordnung bringen. Und ich habe es nicht vergessen. Ich habe es Gott geklagt. Ich habe Ruhe bekommen, aber es ist nicht aus dem Sinn. Man war zu schnell mit etwas sprechen. Und in diesem Falle war das nichts Positives. Wie oft sagen wir, ja, ich habe den Mund zu weit aufgemacht. Ich habe zu viel gelabert und viel gesprochen. Eigentlich, wenn man viel spricht, dann ist es nicht mehr so viel reden, sondern plappern, ja. Oder ich war zu schnell mit meiner Zunge. Bestimmt gibt es noch viele andere Ausdrücke, die so gebraucht werden, um aufmerksam zu machen, dass wir mit unserer Zunge auch etwas falsch machen können. Ich nehme an, dass der Psalmist das, was er hier zum Ausdruck bringt, ja, und wo es feststellt, ich muss auf der Hut sein. Es ist nicht einfach so mal gesagt, nein, sondern er hat manches erlebt, was falsch war. Wir brauchen nicht weit gehen. Zum Beispiel nur ein Ereignis, 2. Samuel 24, ja, wo er seinem Beamten einen Auftrag gibt, ja, zählt mal das Volk, ich will wissen. Es war nicht Gottes Wille. Es wurde auch ermahnt, aber nein, ich muss. Und nochmal, er hat es laut geredet, ich will es wissen, ich bin ja König. Ja. muss das später sehr bereuen. Das ist nur so ein Ereignis aus seinem Leben. Bestimmt waren da viele andere. Und hier sagt er, ich will meinen Mund im Zaum anlegen, einen Zaun anlegen, solange noch der Frevler oder der Gottlose vor mir steht. Wenn man annimmt, dass er in einer niedergedrückten Lage ist, ganz deprimiert, dann kann es so schnell kommen, dass man gar nicht über die Worte Kontrolle hat. Dass man Sachen ausspricht, die eigentlich einem gar nicht zustehen und auch eigentlich nicht positiv sind, nicht erbauend sind. Und ganz besonders, wenn man in solchen Affekt spricht und etwas sagt, wo der Gottlose nur mit dem Kopf nickt und sagt, ja, so sind die. So sind sie. Und nochmal einen Haken hat, über Gott zu spotten und auch über den Gottesfürchtigen zu lachen. Und im Angesicht dessen war es dem Psalmist bewusst. Du bist niedergeschlagen, du bist niedergedrückt, du siehst keinen Ausweg, aber denk daran, denk immer daran, der Gottlose steht vor dir. Er schaut auf dich und du sagst, ich bin gottesfürchtig. Aber mit deiner Zunge machst du ganz was anderes. Und dann sagt er, nein, das soll nicht passieren. Ich will schweigen. Ich will schweigen. Schweigen ist nicht immer das Richtige. Aber in einigen Verhältnissen hat Jesus geschwiegen, dann hat er aber wieder geredet. Er wusste, wann er reden und wann er schweigen musste. Und hier hat der Psalmist sich auch vorgenommen, zu schweigen. Ob es immer nur positiv jetzt gemeint ist, will ich nicht jetzt so festlegen. Aber wenn wir weiterlesen, so kam er doch zu Wort. Ja? Er kam doch zu Wort. Wir können in unserem Herzen viele unterschiedliche Pläne schmieden. Aber solange es nicht ausgesprochen wird, bleibt es wirkungslos. Und dann ist Schweigen Gold. Der Psalmist traf eine sehr wichtige Entscheidung. Meine Zunge bleibt hinter den Zähnen, ja, Zaum. Und im Herzen war der feste Beschluss, keine Sünde mit der Zunge. Wenn wir dann Jakobus lesen, Jakobus 3, von 1 bis 10, wo die Zunge eigentlich als Organ beschrieben wird, Jakobus 3, 1 bis 10. Da sagt er, der Schreiber, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, denn ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle machen viel verkehrt. Wenn aber jemand mit keinem Wort fehlt, ist er ein vollkommener Mann und fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Es scheint, als ob es nur da beginnt. Seht, den Pferden legen wir den Zaum ins Maul, damit sie uns gehorchen und wir ihnen ganzen Leib lenken, ihren ganzen Leib lenken. Seht, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starkem Wind getrieben werden, lenkt sie doch der Steuermann mit einem ganz kleinen Ruder, wenn er sie haben will. So auch die Zunge, ein kleines Glied, und rühmt sich großer Dinge. Seht, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und entzündet unser ganzes Leben und wird selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Gattung der wilden Tiere, der Vögel, der kriechenden Tiere und der Meerestiere wird gezäumt und ist gezäumt von der menschlichen Natur. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach Gottes Ebenbild gemacht sind. Aus demselben Mund kommt Loben und Fluchen. Meine Brüder, das soll nicht so sein. Wenn wir diesen Text so lesen und uns darüber Gedanken machen, so weiß ich nicht, ob wir gleichgültig bleiben werden können. Ob wir sagen, na ja, was soll's? Wir haben dieses Jahr schon viele Brände, von vielen Bränden gehört, sei es Deutschland, andere Länder, ja. Und wo man sagt, in den Truppenübungsplatz durch eine Rakete, das Moor brennt und Wochen haben die Menschen gebraucht, um das Feuer zu löschen. Und wie ist das, wenn wir, und da wird hier wird's verglichen, ja, unsere Zunge mit einem Feuer das, oder mit einem Funken, das einen ganzen Wald, entbrannt und großen Schaden anrichtet. Oder, wie wir hier gelesen haben, und der Jakobus schreibt, kann das sein, dass wir loben und fluchen? Ich weiß von einem Bruder, es war ja bei uns mit den Bewässerungskanälen nicht immer so einfach. Und manchmal musste man nachts wässern. Ja, und man will ja keinen Streit haben, aber jeder will als Erstes, dass man schlafen geht. Morgens ja zur Arbeit. Und so war es auch bei einem Bruder, er musste. Und da kam so ein kleiner Streit mit einem Nichtchristen. Und dann guckt er sich um und fing dann zu schimpfen. Einfach, er war so angespannt. Niemand hat einfach die Kontrolle verloren. Ja, ich weiß nicht, wie weit das in Ordnung gebracht hat, aber so sind wir, Menschen. Und dieses Wort sagt, und der Psalmist will es nochmal beteuern und nochmal bestätigen, wir sind imstande, mit unseren Zungen Falsches zu machen. Wie oft denken wir, sind stark. Und bei uns auch, wir waren auch arbeits, ein Bruder, ein älterer Bruder, der hat dann auch mit uns zusammen Spätschicht gemacht und sagte, eigentlich sind wir ja Pazifisten, sagte er. Wir werden das Gewehr nie nehmen. Aber er sagte, wenn ich jetzt nach Hause gehe, und da war ein kleiner Garten mit einem kleinen Stückchen Wald, nicht viel, vielleicht 150 Meter. Und wenn es nachts ist, 2 Uhr, sagt er, wenn jemand mir entgegenkommt und mich überwältigen will, wahrscheinlich werde ich mit meiner Tasche auch mich wehren. Ich bin aber Pazifist. Sagt er, je nachdem, wie die Situation ist, ja. Und hier sagt der Psalmist, und er bittet so, ich will achten, dass ich mit meiner Zunge kein Unheil anrichte. Und besonders in dem Falle, wenn der Gottlose vor mir steht, dass ich damit den Namen des Herrn verhöhne. Warum unbedingt den Gottlosen? Weil er damit den heiligen Gott in den Verruf bringt. Man sagt, es ist mein Herr, auf ihn will ich hören, ja, ihm will ich folgen, ich will tun das, was er sagt. Und auf einmal bringe ich meine Unzufriedenheit, mein Murren, meine Klage. Und somit bringe ich meinem Herrn, dem ich eigentlich für alles dankbar sein sollte, bringe ich ihn in Verruf. Wir denken gar nicht so oft daran, aber die Gottlosen haben bestimmte Erwartungen an uns. Und wie schön, wenn wir doch ganz vorsichtig sind, um das Richtige zu sagen. Zum Beispiel das Plappern unbedacht, manchmal Schweigen angebracht als was sagen, ja. Und wir lesen in Matthäus 5, sagt Jesus, euer Ja soll Ja sein und euer Nein ein Nein. Was darüber hinaus, das ist vom Bösen. Wer hat mal sowas gedacht? Wir reden so viel miteinander, mit den anderen, auch mit den Nichtchristen. Und wie schnell werden wir vom Bösen ergriffen und merken gar nicht, dass wir etwas gesagt haben, was eigentlich nicht unseren Herrn keine Ehre bringt. Jesus sagt, was darüber hinaus, das ist vom Bösen. Oh, dann hat der Psalmist recht. Ich will schweigen lieber, bevor ich etwas Falsches sage. Wie wir dann weiterlesen, so wird es denn, so warte ich denn stumm, ganz stumm, mit Gewalt schweigsam. Doch es wühlte mein Schmerz noch wilder. Ich wollte noch die andere Übersetzung lesen. Ich bin verstummt und still, fern der Freude und muss mein Leid in mich hineinfressen, sagt er. Wie in dieser Übersetzung sagt, der Schmerz, der wurde in mir immer, immer schlimmer. Es, als ob es immer größer wurde, was in mir so vorgeht. Vers 4, das Herz ward mir heiß in der Brust. Ob meine Grübeln brannte ein Feuer in mir. Mein Herz ist in meinem Leib entbrannt. Und wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer. Solche Empfindungen hat der Psalmist über seine Lage, die er wahrscheinlich nicht verstand, die ihm viel Kummer bereitete. All das Schweigen hat ihn nicht zum Zornausbrüchen geführt. Ich nehme an, wir kennen das auch, ja? Wenn etwas bei uns hat sich gesammelt und dann, ja, wir schweigen. Nee, ich vergesse das, ich bin still, ich sage nichts. Aber es ist da drin. Es ist da drin. Und es rumort und rumort. Und manchmal ist es so, dass deine Mücke zu einem Elefanten wird. Und es wird immer schlimmer. Wenn es auch eine Kleinigkeit war, auf einmal ist der komplette Frieden weg. Und so war es hier bei diesem Psalmisten. Es brannte in meiner Brust, sagte er. Es war unerträglich. Es wurde heiß in meiner Brust. Und ob mein Grübeln, worüber er so grübelte, entbrannte ein großes Feuer. Ja, und in diesem Moment bricht er das Schweigen. Es kam nicht zum Zornausbruch. Es kam auch nicht zu Depressionen, sondern das Schweigen hat ihn ins Gebet getrieben. Und dann lesen wir in Vers 5, Herr, lass mein Ende mir wissen. Er kommt zu dem, der weiß, der alles weiß, auch um seinen inneren Zustand jetzt, um seine Situation, um sein Grübeln, um seine Schmerzen. Und er kommt zu seinem Herrn. Und er will wissen, Herr, du kennst ja mich von innen und von außen komplett. Und er sagt, lass mein Ende mich wissen. Oder lehre mich doch, dass ein Ende mit mir haben muss. Und welches das Maß meiner Tage ist. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Er fühlte sich sozusagen in den Mangel Gottes genommen. Und er hat verstanden, kein Mensch kann mir jetzt helfen. in meiner Niedergeschlagenheit, in meinem elenden Zustand, kann nur Gott helfen. Und so kommt ihr zu ihm und erkennt, ich bin vergänglich. Das, was ich meine, viel zu leben, ist eigentlich nichts. Lass mich erkennen, das Maß meines Lebens, meiner Tage, ja? Und lass mich erkennen, verstehen, dass ich vergänglich bin. Das Vergänglichkeit meines Lebens, lass mich erkennen. Dieses Bewusstsein bringt ihm ins Nachdenken. Ich habe schon öfters über diesen Vers und über diesen Abschnitt bei der Beerdigung gesprochen. Und das passt doch. Aber hier aus dem Kontext, was wir finden, gehst dem Psalmist zu erkennen, Herr, wie siehst du mich? Und ich will es gerne wissen, wie du mich betrachtest und wie du mich bemisst. Ja? Was meine Tage sind, Dauer meines Lebens, wie weit ich komme. Er stellt sich vor, das Ende ist ganz nah. Das Ende ist nah. Wie oft denken wir an unser Sterben? Ich muss sagen, gar nicht so oft. Gar nicht so oft. Wir leben. Und zwar, wir wollen weiterleben. Immer mehr davon, vom Leben. Die Herausforderungen des Tages haben uns so in Beschlag genommen, aber auch die Vielfalt der Angebote, dass uns der Blick über unsere Vergänglichkeit, über unser Sterben einfach abschweicht. Wir denken gar nicht daran. Es wird uns gar nicht so bewusst, auch wenn andere sterben, naja, die waren alt, waren krank oder Unfall. Ja. Aber hier sagt er, Herr, ich will wissen. Sind wir bereit, so zu fragen? Wann haben wir uns Zeit genommen und in Ruhe über die Zeit oder das Ziel unseres Lebens nachgedacht? Jesus sagt in Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ja? Darüber denken wir auch noch. Und das soll Nummer eins sein. Aber auch das, dass unser Leben hier auf Erden vielleicht nicht mal so lang ist, nicht so weit, darüber denken wir ganz, ganz selten. Auf einer anderen Stelle sagt Jesus, was bringt es, wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnt und Schaden an seine Seele nimmt? Matthäus 16. Ach, Spannen oder Handbreit hast du mir die Tage gemacht. Und meines Lebensdauer ist wie nichts vor dir. Ja, nur als Hauch steht jeglicher Mensch, da. Spurgeon sagt, Handbreit ist ein kürzestes Maß, was so in diese vier Finger, ja. Und er meint in diesem Wort Hauch, das ist Eitelkeit, sagt er. Eigentlich ist unser Mensch ein Teil der Eitelkeit von der Eitelkeit, wenn er von nichts spricht. Wir bemessen unsere Sachen und schätzen die ein und meinen, vieles gemacht oder erreicht zu haben. Und hier sagt er, wie ein Hauch, weg. Wie eine Blase vom Regen. So sieht er sich. So hat er das verstanden. Wir messen unsere Lebenstage oder wir bemessen unsere Lebenstage und geben ihnen großen Wert. Warum? Wir sind sehr oft auf Leistung orientiert und wie oft sagen wir, wenn es nichts Besonderes tut, wenn ein Mensch nichts Besonderes tut, dann ist auch nichts wert. So schnell bemessen wir einen Menschen. Aber Gott sagt, dein Leben ist handbreit, spannenlang. Ein Leben, nichts. Du kannst dir auf die Schulter klopfen, wie viel du willst. Das bringt keinem was. Weil wir in den Augen Gottes, und das sagt der Psalmist dir ganz deutlich, ja, siehe, meine Tage sind handbreit, sie gehen dahin wie ein Schattenbild. Nicht mal wie eine Person geht, sondern wie der Schatten daneben. So sieht er sein Leben. Und doch, sagt er, wir machen uns so viele Mühe darüber. Und er nennt das vergebliche Mühe. Ich glaube, in diesem Alter, nicht in unserem Zeitalter, kennen wir alle Google, ja, und dann wird gedrückt, Google, und dann Google Maps, wie der heißt. Und auf einmal ist die ganze Erde zu sehen. Ganze Erde. Auf einem kleinen Bildschirm. Auf dem Smartphone, glaube ich, kann man das auch machen. Ich kenne das nicht. Denkt daran. Und auf diesem kleinen Bildschirm, diese Kugel, die da abgebildet ist, ist irgendwo ein Mensch, du und ich. Siehst du den? Nein, wir sehen den gar nicht. Aber das ist der da. Das ist der da. Gott sieht ihn. Aber so gering werden wir geschätzt. Und das soll uns bewusst werden. Die Anerkennung der eigenen Vergänglichkeit treibt den Psalmist zu Gott. Und das lesen wir im Vers 8. Und nun, o Herr, wes soll ich harren? Oder wessen kann ich mich trösten? Meine Hoffnung geht auf dich allein. Ich hoffe auf dich. Die Anerkennung der Vergänglichkeit hat ihn zu Gott geführt und er hat um Hilfe gebeten. Im Bewusstsein seiner Sündhaftigkeit will er dennoch nicht von den Spöttern oder Toren, ja, ausgelacht sein. Er möchte nicht, dass die Hoffnung, die er in Gott gefunden hat, zu Schande wird. Das lesen wir in Vers 9. Er rette mich von all meinen Sünden, zum Spott der Toren lass mich nicht werden. Vers 9. Er rette mich aus all meinen Sünden und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Er wollte nicht unter das Urteil der Spötter, der Gottlosen kommen. Er wollte lieber ins Gericht bei dem Herrn sein. Es war noch Davids Wunsch. Ich will schweigen und meinen Mund nicht öffnen, denn du hast es getan. Es kommt von dir. Das war völlige Anerkennung, aber auch völlige Kapitulation. Ich schweige und tu meinen Mund nicht auf, denn du hast es gefügt, so gefügt. Nimm deine Plage weg von mir, unter dem Druck deiner Hand erliege ich. Züchtigst du einen Menschen mit Strafen und dem Sündewillen, so lass du seine Schönheit vergehen, wie die Motten fraßen. Ach, nur ein Hauch ist jeglicher Mensch. Er versteht, wie vergänglich er ist, und wenn Gott seinen Druck auf ihn ausübt, dann ist aus mit ihm. Das klagt er seinem Herrn und er bleibt nicht unerhört. Er fühlt sich ins Gottesgericht genommen, aber nein, sagt er. Vor ihm kann keiner bestehen, auch ich nicht. Und so sucht er Gnade bei Gott. Und hier wird die Souveränität Gottes zum Ausdruck gebracht. Kein Mensch, egal wie groß oder wie viel er von sich hält oder vielleicht andere von ihm halten, der Mensch kann vor Gott so nicht bestehen. Weil vor ihm wird sich jedes Knie beugen, das lesen wir in Jesaja 45. Und zum Schluss, in Verse 13 und 14, sehen wir, Er sagt Gastenfremdling auf Erden. Was kann man dann als meins bezeichnen? Was kann ich sagen? Ja, das habe ich gemacht, das habe ich erreicht, das muss man wertschätzen. Und er sagt, ich bin so wie meine Väter. Gastenfremdling. Ich würde sagen, es war ein wunderbarer Abschluss des Gebets. Es ist so wie das Gebet des Sünders im Tempel. Herr oder Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann kommen wir zum letzten Vers, Vers 14. Ja, und da heißt es, Blick weg von mir, lass mein Antlitz sich wieder erheitern, bevor ich dahin fahre und nicht mehr bin. Oder Luther sagt, lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahin fahre und nicht mehr bin. Es scheint so, als ob der einfach in Not geratene keinen Ausweg mehr hat und sagt, Gott, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. War ihm die zeitliche Freude wichtiger und ich habe viel darüber nachgedacht. Und ich kam zu dem Entschluss, es kann nicht sein, dass der Psalmist am Ende dieses Psalms so spricht, als ob Gott für ihn keine Bedeutung mehr hat. Wenn wir den Psalm davor, den Psalm danach lesen, so sucht er Hilfe bei Gott. Er vertraut Gott. Er wendet sich von ihm nicht ab. Aber auch wenn wir dann diesen, ich habe andere Übersetzungen nachgeschlagen, so finden wir, dass mit diesem letzten Vers, dass der Psalmist die Gottesnähe sucht. Eigentlich hat er verstanden, ich habe den Gericht verdient. Das war ihm bewusst. Und deshalb bittet um Gnade. Wir lesen Psalm 38, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Neue Genfer Übersetzung sagt, blick nicht länger in Zorn auf mich. Oder die Gute Nacht schreibt, wende deinen strafenden Blick von mir. Neues Leben, Bibel sagt, verschone mich. Das ist hier in diesem Vers, in diesem abschließenden Vers gegeben. Er wollte einfach, dass Gott nicht in seiner Strafe, die eigentlich er verdient hat, mit ihm weiter verfährt, sondern dass er seine Gnade erweist, dass er sich doch in ihm sich freuen kann und nicht resigniert, nicht ganz kaputt geht und doch sozusagen einen Halt hat, um nach vorne zu schauen. Und das, was ich so jetzt aus diesem Psalm rausgefunden habe und vielleicht hat einer oder andere auch mehr darüber gelesen, aber ich wollte, dass wir doch jetzt eine Gebetsgemeinschaft bilden, in kurzen Gebeten zu Gott kommen, aufgrund dieser Verse, die wir jetzt gelesen haben. Und ich habe vier Anliegen zusammengestellt, worum es geht, dass wir heute beten. Einfach, wir finden hier, dieser Psalmist war in der miserablen Lage. Aber er hatte eine Anlaufstelle. Er kam zu Gott. Nicht immer werden wir es gut haben. Nicht immer wird es Sonnenschein sein. Wie oft ist es auch in unserem Leben, dass wir so niedergedrückt sind, dass wir so verzweifelt sind, dass wir nicht ein nach aus wissen. Und dass man sagt, man vergisst sogar zu beten. Ich weiß nicht, vielleicht war es bei diesem Psalmist auch so, aber er kam dazu und sagte, Herr, ich will Hilfe bei dir suchen. Und so können wir zu Gott kommen. Er ist unsere Anlaufstelle. Das Zweite, wir wollen beten, dass uns unsere Vergänglichkeit und Nichtigkeit doch bewusster wird. Dass wir bewusster in der Abhängigkeit von unserem Gott leben. Und wenn wir hier so lesen, ja, und Vers 13, höre mein Gebet, Herr, vernimm mein Schreien und schweige nicht zu meinen Tränen. Das ist so wie eine Steigerung im Gebet, dass wir einfach innig zu unserem Gott beten. Nicht einfach so, ja Herr, ich habe dich gebeten, du wirst es schon machen. Nein, sondern wirklich bewusst Zeit nehmen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, auch unsere Lage ausschütten, unser Herz ausschütten und bei ihm Hilfe suchen. Und das letzte, vierte, lass uns beten, dass der Herr uns einfach neu verstehen lässt, dass wir mit unserer Zunge bereit sind, viel Übel herzustellen. Dass der Herr uns Kraft schenkt, ja, weise zu sein, um vor ihm gerecht zu leben und auch somit zum Segen sein und nicht zum Anstoß. Möge der Herr uns beim Gebet segnen. Wir stehen auf dazu.